Guten Abend an euch alle zusammen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute einen sehr interessanten Text. Ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört. Und die Geschichte ist aber sehr bekannt. Und wir sind immer noch innerhalb unserer Themenreihe von Gott gerichtet, Menschen, die von Gott getötet wurden. Und wir sind in dieser Themenreihe auf verschiedene Begebenheiten gestoßen, bei denen Gott Menschen auf eine sehr spektakuläre Art und Weise umgebracht hat. Und wir haben in der ersten Predigt von Lukas gehört, dass es eigentlich gar nicht so besonders ist, weil jedes Leben, jedes einzelne Leben auf dieser Welt von Gott abhängt. Jedes einzelne Leben wird von Gott ins Leben gerufen oder begonnen und von Gott beendet. Und der Tod ist die direkte und unausweichliche Folge der Sünde. Und dabei gibt es eigentlich keinen Unterschied, wie jemand stirbt oder ob jemand mehr oder weniger leidet. Und wenn wir ehrlich sind, dann berühren uns doch eigentlich viele Tode auch überhaupt nicht. Es gibt Milliarden Menschen, die sterben, bei denen wir nicht denken, das ist ungerecht oder krass. Und bei manchen denken wir vielleicht sogar, ja, der hat's verdient. Zum Beispiel der Pharao, als er mit seinen Soldaten im Roten Meer untergeht. Oder Herodes, der Schreckliche, dieser furchtbare König, als er von Würmern zerfressen wurde. Vielleicht denkt der eine oder andere, ja, geschieht ihm recht. Oder Hitler, der an seiner Giftpille stirbt. Aber auf der anderen Seite gibt es dann Tode, bei denen bei vielen Menschen in unserer Kultur das Gefühl beschleicht, ah, irgendwie finde ich das ungerecht. Das haben diese Menschen doch gar nicht verdient. So haben wir bei Mark in seiner Predigt gehört, die Erstgeborenen der Ägypter, die gestorben sind, worunter sicherlich auch erwachsene Menschen waren, auch erwachsene Menschen können Erstgeborene sein, aber auch kleine Kinder. Und wir haben neue Dinge über Gott gelernt, warum Gott trotzdem gerecht ist, wenn er Menschen früh sterben lässt, wenn er Menschen spektakulär sterben lässt. Und auch heute werden wir wieder in so eine Situation kommen, wo wir etwas Neues über Gott lernen werden. Und wir haben zwei Möglichkeiten, wenn wir solche Geschichten hören. Die erste Option, die wir haben, ist zu fragen, Gott, was weiß ich nicht über dich? Was muss ich über dich noch lernen? Und die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, von Gott wegzugehen und sagen, Gott ist ungerecht. Nee, das kann kein liebender Gott sein. Wir können uns entweder zu Gott hinbewegen und ihn mehr verstehen, oder wir können uns von ihm wegbewegen. Und so habe ich der heutigen Predigt den Titel gegeben, wer Gottes Ordnung zerstören will, stürzt ins Unglück. Oder wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ich lese den Predigttext 4. Mose 16 ab Vers 1. Ihr könnt gerne mit aufschlagen und mitlesen, es ist ein längerer Text. 4. Mose 16. Und Korah, der Sohn Jizars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, nahm mit sich Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, Söhne Rubens. Und sie empörten sich gegen Mose, samt 250 Männern aus den Kindern Israels, Vorstehern der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, angesehene Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Als Mose dies hörte, warf er sich auf sein Angesicht. Und er sprach zu Korah und seiner ganzen Rotte so, morgen wird der Herr wissen lassen, wer ihm angehört und wer heilig ist, sodass er ihn zu sich nahen lässt. Wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. So tut nun dies Korah und seine ganze Rotte. Nehmt für euch Räucherpfannen und tut morgen Feuer hinein und legt Räucherwerk darauf vor dem Herrn. Und der Mann, den der Herr dann erwählt, der ist heilig. Ihr beansprucht zu viel für euch, ihr Söhne Levis. Und Mose sprach zu Korah, hört doch, ihr Söhne Levis, ist es euch zu wenig, dass euch der Gott Israels aus der Gemeinde Israels ausgesondert hat, um euch sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn verseht und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen? Er hat dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, samt dir zu ihm nahen lassen und ihr begehrt nun auch das Priestertum? Fürwahr, du und deine ganze Rotte, ihr rottet euch gegen den Herrn zusammen. Und Aaron, wer ist er, dass ihr gegen ihn murrt? Und Mose schickte hin und ließ Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, rufen. Sie aber sprachen, wir kommen nicht hinauf. Ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt, um uns in der Wüste zu töten? Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Hast du uns wirklich in ein Land gebracht, in dem Milch und Honig fließt? Und hast du uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben? Willst du diesen Leuten auch die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf. Da ergrimmte Mose sehr und sprach zu dem Herrn, wende dich nicht zu ihrer Opfergabe. Ich habe nicht einen Esel von ihnen genommen und habe keinem jemals ein Leid getan. Und Mose sprach zu Korah, du und deine ganze Rotte kommt morgen vor den Herrn, du und sie und Aaron. Und jeder nehme seine Räucherpfanne und lege Räucherwerk darauf. Und dann bringe jeder seine Räucherpfanne vor den Herrn. Das sind 250 Räucherpfannen. Auch du und Aaron nehmt jeder seine Räucherpfanne mit. Da nahm jeder seine Räucherpfanne und tat Feuer hinein und legte Räucherwerk darauf. Und sie standen vor dem Eingang der Stiftshütte, auch Mose und Aaron. Und Korah versammelte gegen sie die ganze Gemeinde vor dem Eingang der Stiftshütte. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach, sondert euch ab von dieser Gemeinde, dass ich sie in einem Augenblick vertilge. Da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, O Gott, du Gott, der allem Fleisch den Lebensodem gibt, ein Mann hat gesündigt und du willst über die ganze Gemeinde zürnen. Da redete der Herr zu Mose und sprach, rede zu der Gemeinde und sprich, entfernt euch ringsum von der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. Da stand Mose auf und ging zu Datan und Abiram, und die Ältesten Israels folgten ihm. Und er redete zu der Gemeinde und sprach, weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Menschen und rührt nichts von all dem an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet wegen aller ihrer Sünden. Da entfernten sie sich ringsum von der Wohnung Korahs, Datans und Abirams. Datan und Abiram kamen heraus und traten an den Eingang ihrer Zelte mit ihren Frauen und Söhnen und Kindern. Und Mose sprach, daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, alle diese Werke zu tun, und dass ich nicht aus meinem eigenen Herzen gehandelt habe. Wenn diese sterben werden, wie alle Menschen sterben, und gestraft werden mit einer Strafe, wie sie alle Menschen trifft, so hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn aber der Herr etwas Neues schaffen wird, so dass der Erdboden seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunterfahren ins Totenreich, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da zerriss der Erdboden unter ihnen und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt ihren Familien und alle Menschen, die Korah anhingen und all ihre Habe. Und sie fuhren lebendig hinunter ins Totenreich mit allem, was sie hatten und die Erde deckte sie zu. So wurden sie mitten aus der Gemeinde vertilgt. Ganz Israel aber, das rings um sie her war, floh bei ihrem Geschrei, denn sie sprachen, dass uns die Erde nicht auch verschlingt. Und Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte die 250 Männer, die das Räucherwerk da brachten. Eine lange Textpassage, wo viel passiert. Und wir sehen hier das übergeordnete Thema. Was passiert hier eigentlich? Hier ist eine Rebellion im Gange. Eine Rebellion von Korah, seinen Leuten und ganz viele, die er um sich geschart hat. Und Rebellion ist kein neues Thema. Rebellion hat eine lange Tradition. So ging es los mit dem Teufel im Himmel. Er sagte, Gott beansprucht zu viel für sich. Ich will das haben, was Gott hat. Ich will so sein wie Gott. Und er wurde zur Erde hinuntergestürzt. Adam und Eva, ich will so sein wie Gott. Und sie wurden aus dem Paradies verbannt. Ein paar Kapitel vor unserer Textstelle, in 4. Mose 13, lehnen sich Miriam und Aaron gegen Mose auf und sagen genau das Gleiche. Mose, du beanspruchst zu viel für dich. Hat der Herr denn wirklich nur durch dich geredet? Hat er es auch nicht durch uns getan? Miriam war eine der wichtigsten Personen im Volk Israel. Sie war eine Prophetin, sie war sehr einflussreich. Gott straft Miriam mit Aussatz. Mose tritt für sie ein und sie wird nur eine Woche, nach einer Woche wird sie dann wieder geheilt. Ein Kapitel weiter, 4. Mose 14. Alle Israeliten murren gegen Mose und Aaron und sagen, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Was machen Mose und Aaron? Sie fallen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung und bitten Gott, dass er sie verschont. Und so zieht sich Rebellion durch die gesamte Menschheitsgeschichte. In jedem von uns befindet sich ein rebellisches Herz. Es beginnt mit dem Ungehorsam gegenüber den Eltern, dem Ungehorsam in der Schule, gegenüber den Lehrern, Lästern am Arbeitsplatz, Stimmungsmache, Aufregen über den Chef, Aufregen gegenüber allen Autoritäten. Das Rebellentum ist in uns drin. Und jetzt gehen wir mal in den Text und schauen in diese spezifische Situation. Am Anfang sehen wir, dass da ein Mann namens Korah auftritt, als ein Anführer einer Gruppe von einflussreichen Männern. Alles Männer, die Anführer waren. Und wer war dieser Korah? Er kam aus der Sippe der Kehatiter. Und was so interessant ist, ist, in 4. Mose 4 gab es eine Ordnung, die Gott aufgestellt hat. Aaron hatte das Priestertum und seine Söhne. Und die Kehatiter, die kamen direkt nach ihnen. Die durften nämlich die heiligen Gegenstände transportieren. Sie waren repräsentativ vor der Gemeinde. Man kann also sagen, das war die zweite Riege. Das waren direkt die Leute, die nach Mose und Aaron kamen. Und jetzt kommt dieser Korah und sagt zu Mose, ihr beansprucht zu viel. Und als Begründung sagt er, Dinge, die klingen eigentlich nicht schlecht. Die klingen eigentlich wahr. Er sagt, die ganze Gemeinde, alle sind doch heilig. Und der Herr ist doch in unserer Mitte, der ist doch bei allen da. Und ihr erhebt euch, ihr wollt alles für euch nehmen. Und in der Reaktion Moses sehen wir eigentlich, was dann das wahre Herz von Korah war. Erstens, Mose wirft sich aufs Angesicht. Warum wirft sich Mose aufs Angesicht? Mose war bestürzt, weil Mose sofort wusste, das geht nicht gegen ihn, sondern gegen Gott. 4. Mose 14, 1 bis 5 habe ich gerade eben vorgelesen. Mose und Aaron fielen auf ihr Angesicht, als die Israeliten schrien und einen neuen Anführer wollten. 4. Mose 20, kurze Zeit später. Die Israeliten murren wieder und erheben sich gegen Mose und Aaron. Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg und fielen auf ihr Angesicht. Ich habe mal geschaut, wie oft Mose und Aaron auf ihr Angesicht fielen. Das war bestimmt über 7 Mal habe ich das gefunden. Und ich will gar nicht wissen, wie ihr Gesicht ausgesehen hat. Aber das zeigt uns, dass sie immer in diesen Situationen, wo die Rebellen kamen oder das rebellische Herz des Volkes sich offenbar gemacht hatte, direkt zu Gott gegangen sind. Sie wussten, dass Gott Rebellion nicht egal ist. Und Mose sagt es klar zu Korah. Du bist nicht zufrieden mit deiner herausragenden Position. Gott hat dich so reich beschenkt. Gott hat dir so viel Verantwortung gegeben. Und Korah ging es nicht um die Gemeinde. Es ging ihm nicht darum, dass jeder alles darf, sondern er wollte Aarons Position. Er wollte einflussreicher sein. Ist es nicht verwunderlich, dass gerade diejenigen, die privilegiert, angesehen und einflussreich sind, häufig noch mehr wollen? Korah hätte ja auch sagen können, warum sollte nicht jeder meinen Job machen? Warum sollte nicht jeder die heiligen Gegenstände tragen? Aber er wirft nur Mose und Aaron was vor. Er hat versucht, seine hässlichen, sündigen Begierden unter diesen schönen Mantel zu legen. Es ging ihm nicht darum, dass alle gleichgestellt sind. Es geht weiter. Mose lässt Datan und Abiram rufen und sie wollten nicht kommen. Sie sind so verbittert, dass sie gar nichts mehr mit Mose und Aaron zu tun haben wollen. Und wir wollen uns mal ein bisschen anschauen, was sie Mose so vorwerfen. Und sie sagen, ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt, um uns in der Wüste zu töten? Erstens, es war Gott, der sie herausgeführt hat. Zweitens, Gott wollte sie nicht in die Wüste führen, sondern in das verheißene Land. Sie sagen, du willst dich zum Herrscher über uns aufwerfen. Wir lesen über Mose, dass Mose sehr demütig war, 4. Mose 12, Vers 3. Und es gab niemanden auf der Erde, der demütiger war als er. Und das ist keine Floskel. Wenn wir das Leben Mose betrachten, dann sehen wir, wie oft er sich für das Volk opfert und für sie eintritt, obwohl sie immer und immer und immer wieder gegen ihn vorgehen. Und wie er sich demütigt, wie er für sie fleht, sich selbst eintauschen will. Hast du uns wirklich in ein Land gebracht, in dem Milch und Honig fließt, und hast du uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben? Der nächste Vorwurf. Eine rhetorische Frage mit ganz viel Gift drin, die eigentlich unglaublich frech ist. Vor zwei Kapiteln, also eigentlich noch vor ganz kurzer Zeit, war das Volk Israel ganz, ganz knapp davor, ins Land einzuziehen, in das sie einziehen sollten. Aber was war? Josua und Kaleb sagen, wir sollten in das Land einziehen, Gott wird es uns geben. Mose und Aaron sagen, wir sollen in das Land einziehen. Die anderen Spione sagen, nee, die sind zu stark. Und das ganze Volk erhebt sich gegen Mose, Aaron, Josua und Kaleb, rebelliert und will nicht in das Land einziehen. Und jetzt werfen sie ihm vor, dass er sie nicht in dieses Land führt. Also so viel Realitätsverweigerung muss man erstmal haben. Und dann willst du diesen Leuten auch die Augen ausstechen, als letzter Vorwurf. Was ist das denn für ein Vorwurf? Völlig übertrieben, verdreht, einfach nur böse. Sie sagen also, Mose will uns nur Schlechtes. Er ist egoistisch, unfähig und ein schlechter Anführer. Und im Verhalten von Datan und Abiram sehen wir, was das wesentliche Merkmal eines rebellischen Herzens ist. Ein sehr selektives Gedächtnis, sehr selektiv. Es klingt zuerst so, als ob etwas an den Vorwürfen dran wäre. Weil wenn sie sagen, du hast uns aus einem Land herausgeführt, in dem Milch und Honig fließt. Sie sagen, in Ägypten gab es Früchte. Das stimmt ja auch, in Ägypten gab es Früchte. Aber in Ägypten hat den Israeliten nichts gehört. Sie wurden ausgenutzt. Sie mussten extrem hart arbeiten. Ihre Kinder wurden ermordet. Sie hatten keine Rechte, sie hatten keine Privilegien. In 2. Mose 2 lesen wir, dass Gott das Geschrei und das Wehklagen der Israeliten hörte und sie befreite. Und ihr größter Fehler war, sie schrieben all das Mose zu. Aber es war nicht Mose, der sie aus Ägypten geführt hat. Es war Gott. Es war nicht Mose, der diese Ordnung aufgestellt hat. Es war Gott. Es war nicht Mose, der das Volk anführte. Es war Gott. Gott war derjenige, der all das getan hat. Und sie lehnten sich gegen Gott auf. Mose war nur ein Werkzeug in der Hand Gottes. Mose wollte den Job noch nicht mal. Wir erinnern uns an die Begebenheit am Dornbusch, wo Mose sagt, nee, ich will das nicht. Oder zwischendurch, wo er sagt, Gott, was bürdest du mir dieses halsstarrige Volk auf? Bring mich um, das wäre besser. Wir sehen, dass Gott in dem Denken von Dathan und Abiram gar keine Rolle gespielt hat. Sie erkennen auch nicht, dass sie einen erheblichen Teil zu diesen Problemen selbst beigetragen haben und beschuldigen alleine Mose. Sie erkennen nicht, dass sie mit ihrem Verhalten alles eigentlich noch schlimmer machen, dass sie das Volk spalten und dass sie einen gegen den anderen aufhetzen. Und für uns ist das eine große Warnung. Wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn wir in so Kreise geraten, in denen gestichelt wird, in denen gelästert wird. Dann schlägt es irgendwann in Wut um, in offener Feindschaft und Hass. Rebellion beginnt immer mit Unzufriedenheit. Zuerst ist da die Unzufriedenheit. Man kann es ja auch vielleicht ein bisschen verstehen, weil es ist schon hart gewesen, so in der Wüste. Jeden Tag Mana, kein Fleisch. Und auf der anderen Seite sehen sie aber nicht, wie sie zu diesem Problem selbst beigetragen haben, wie sie Gott nicht gefolgt sind und dadurch sich selbst ins Unglück gestürzt haben. In den Sprüchen heißt es, ein Flüstern wird beste Freunde trennen. Und so beginnt alles mit Kleinigkeiten. Vielleicht waren Dathan und Abiram zu Beginn auch einfach nur unzufrieden oder frustriert. Dann kam vielleicht Korah und sagte, ja, Mose und Aaron, die sind verantwortlich, die haben das alles getan. Aus seinen egoistischen Motiven, weil er die besondere Position wollte. Aber Sünde macht blind. Diese Leute sahen nicht, dass Gott sie versorgte. Und wie reagiert Mose auf diese Anschuldigung? Vers 15. Er wird sauer. Er weiß ganz genau, dass es Lügen sind. Und er weiß, dass nicht in erster Linie seine eigene Ehre, sondern Gottes Ehre hier auf dem Spiel steht. Korah und seine Rotte dachten, dass sie gegen Mose vorgehen. Aber es war Gott. Und was macht Mose? Er übergibt das Ganze Gott. Er sagt, ihr sollt vor Gott kommen und jeder soll seine Räucherpfanne nehmen und Gott wird entscheiden. Ich bin nicht der Entscheidungsträger. Gott ist derjenige, der entscheiden wird. In Vers 18 kommt es dann zum Showdown. Da stehen nun diese 250 Anführer des Volkes, jeder mit seiner Räucherpfanne in der Hand und jeder denkt, ich bin der Richtige für diesen Job. Ich bin derjenige, der das Volk anführen sollte. Mose und Aaron machen einen lausigen Job. Und jetzt spricht Gott. Gott sagt zu Mose und Aaron, geht weg von diesen Männern. Geht weg von diesen Leuten, von ihren Zelten. Und anstatt, dass Mose und Aaron sagen, ja endlich, die haben es endlich verdient. Anders lernen die es ja nicht. Was machen sie? Fallen wieder auf ihr Angesicht, zerstören ihr Gesicht, bitten fürs Volk. Und sagen, Gott, verschone sie doch. Und das ist für uns die gute Nachricht heute. Vielleicht geraten auch wir in unserer Unzufriedenheit dahin, dass wir rebellisch sind gegen unsere Vorgesetzten, gegen die Autoritäten, die Gott uns in unser Leben gestellt hat. Gott sagte damals zum Volk und heute zu dir, entferne dich von diesen Leuten, geh weg von ihnen, sonst werden sie dich mit ins Unglück stürzen. In Sprüche 6, ab Vers 16, die Stelle möchte ich gerne vorlesen, heißt es, diese sechs hasst der Herr und sieben sind seiner Seele ein Greuel. Stolze Augen, ich habe etwas Besseres verdient, eine falsche Zunge, Wahrheit mit Lügen vermischen, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, verleumden. Ein Herz, das böse Pläne schmiedet, also Rebellion. Füße, die schnell zum Bösen laufen, also bei Lästerern abhängen. Ein falscher Zeuge, der Lügen ausspricht, wie Dathan und Abiram. Und jetzt das siebte. Und einer, der Zwietracht sät zwischen den Brüdern. Oh, wie gefährlich ist dieser Weg Korahs. Gott hasste ihn. Gott war der Seele des Korah war der Seele des Herrn ein Greuel. Paulus warnt uns in Römer 16, Vers 17 und 18. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Und das sehen wir hier auch in der Situation. Jeder Rebell beeinflusst die Menschen in seiner Umgebung. Die Kinder schauen auf zu ihren Eltern. Sie werden von ihnen beeinflusst. Welche Zerstörung wird doch angerichtet im Umfeld von rebellischen Menschen? Und was für eine Ironie, dass Korah, Datan und Abiram hier in die Tiefe stürzen. Was für eine Ironie, weil sie selbst dafür verantwortlich waren. Ein Bild, was Rebellion bewirkt. Man stürzt nicht nur sich selbst, sondern auch andere mit in die Tiefe. Gott zeigt selbst, dass nicht Mose und Aaron die Anführer des Volkes sind, sondern er selbst. Gott kümmert sich selbst um seine Ehre. Mose sagt, Gott wird etwas Besonderes vollbringen. Etwas, was ich nicht vollbringen kann. Mose kann nicht den Boden aufreißen und die Leute da reinfallen lassen. Es war Gott selbst. Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott gibt und Gott nimmt Autorität. Und es gibt diese Autorität in jeder Dimension unseres Lebens. Kinder stehen in der Familie unter der Autorität der Eltern, im Kindergarten unter der Autorität der Erzieher, in der Schule unter den Lehrern, an der Uni den Professoren, in der Gemeinde den Leitern, im Job dem Chef, als Chef den Gesetzen, der Regierung, als Bürger auch der Regierung. Jeder Mensch, wir alle stehen in diesen Autoritätsbeziehungen. Aber jede Autorität steht letztendlich unter der einen Autorität, nämlich Gott. Und wenn wir diese Geschichte so lesen, dann denken wir, okay, jetzt hat das Volk es gerafft. Und deswegen möchte ich euch nochmal erzählen oder auch vorlesen, wie es weitergeht. In Kapitel 17, es ist einfach so traurig. Am folgenden Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Kinder Israels gegen Mose und gegen Aaron und sprach, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Wirklich, Leute, wirklich? Habt ihr nicht gesehen, dass Gott selbst gewirkt hat? Haben Mose und Aaron das Volk getötet? Und es geschah, als sich die Gemeinde gegen Mose und Aaron versammelt hatte, wandten sie sich der Stiftshütte zu und siehe, da bedeckte sie die Wolke und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und Mose und Aaron gingen vor die Stiftshütte. Und der Herr redete zu Mose und sprach, entfernt euch aus der Mitte dieser Gemeinde, so will ich sie in einem Augenblick vertilgen. Déjà-vu. Nichts gelernt. Sie aber fielen auf ihr Angesicht. Das Übliche. Und Mose sprach zu Aaron, nimm die Räucherpfanne und tue Feuer vom Altar hinein und lege Räucherwerk darauf. Und geh schnell zu der Gemeinde und erwirke Sühnung für sie, denn der Zorn ist vom Herrn ausgegangen, die Plage hat begonnen. Dann nahm Aaron die Räucherpfanne, wie Mose gesagt hatte, und lief mitten unter die Gemeinde. Und siehe, die Plage hatte unter dem Volk angefangen. Und er legte das Räucherwerk darauf und erwirkte Sühnung für das Volk. Und was ich an dieser Stelle so besonders finde, ist, was eigentlich hier passiert. Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Vielleicht ist jemandem von euch auch aufgefallen. Erstens, bei den Leuten, die nachher von der Erde verschlungen werden, wenn ihr den Anfang lest, dann lest ihr von Datan, Abiram, Korah und On. Da war noch ein gewisser On dabei. Der taucht nachher nicht wieder auf. Nicht bei der Meute, die um die Rebellen herum ist. Und es kann sein, dass On von Gott bewegt wurde, dass er gesehen hat, was hier eigentlich passiert, gegen wen er sich eigentlich auflehnt und dass er Buße getan hat. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, ja, aber was ist eigentlich, wenn Autoritätspersonen wirklich ihre Position ausnutzen? Was ist, wenn sie wirklich falsch handeln? Und das gibt es wirklich. Und es taucht überall und immer auf. Ich habe einen Freund, der bei der US Army ist, und der hat mir erzählt, dass er in Afghanistan stationiert war. Und vielleicht sagt einigen von euch dieses Gefängnis etwas, Abu Ghraib. Und er war gerade in dieser Phase stationiert, wo dort Gefangene gefoltert wurden und aufs Übelste gedemütigt wurden. Und er hat mir erzählt, dass er damals von seinen Vorgesetzten aufgefordert wurde, da mitzumachen. Und er sagte, ich kann das nicht. Und die sagten ihm, doch, du musst das tun. Und was hat er gemacht? Er ging zum nächsten Vorgesetzten, des Vorgesetzten. Und er sagte, ich kann das nicht tun. Und auch der sagte, tu es. Und was hat er dann getan? Er ging noch eine Ebene höher, bis dann jemand gesagt hat, du musst es nicht tun, du bist davon befreit. Der ganze Laden ist aufgeflogen. Es war riesig in den Medien. Vielleicht erinnern sich einige von euch daran. Die Bilder findet man im Internet von Menschen, die gequält wurden. All diese Leute, die damals diese schlimmen Dinge getan haben, wurden öffentlich angeprangert, entlassen oder konnten nicht mehr befördert werden. An ihm ging das alles vorbei. Diese Geschichte, das ist so ein schönes Bild für uns, wie wir mit Situationen umgehen können, wenn Anführer sündigen. Wir wenden uns an die nächsthöhere Instanz. Und das ist in der Gemeinde kein Mensch mehr, sondern es ist Gott. Gott nimmt es sehr ernst, wenn seine Diener ihre Ämter missbrauchen. Gott sieht es, Gott sieht jedes Detail. Gott nimmt das auch sehr ernst, wenn gegen von ihm eingesetzte Autoritäten gelästert und vorgegangen wird. Wir sehen in 4. Mose 20, Vers 10, wo Mose seine Autorität missbraucht. Es ist, fühlt sich an wie ein kleiner Schritt, aber Gott bestraft auch Mose. Da sollen sie nämlich zum Felsen reden, als die Israeliten wieder am Murren sind. Und was macht Mose? Er schlägt auf den Felsen und sagt, werden wir euch wohl Wasser geben? Und Gott sagt, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich von den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Stellt euch vor, Gott würde uns immer unsere gerechte Strafe zukommen lassen. Wir sitzen so Sonntagmorgen im Gottesdienst, plötzlich öffnet sich der Boden und ein paar Leute fallen mitsamt ihrer Stühle in die Tiefe. Paar Rebellen, oder wie? Und wir merken, wie unglaublich gnädig Gott ist. Das sehen wir auch in dieser Begebenheit. Kurz vorher in 4. Mose 4 sagt Gott noch, lasst nicht zu, dass die Kehatiter aus dem Stamm Levi vollständig vernichtet werden. Interessant. Genau die Sippe Korahs. Gott stellt wieder her. Die Nachfahren Korahs hatten wieder eine hervorragende Stellung im Volk Israel gehabt. Sie waren Vorsänger am Tempel und ihre Lieder haben es in die Psalmen geschafft. Gott setzt die richtige Person in der richtigen Zeit an den richtigen Ort für den richtigen Dienst ein, um seinen Plan zu verwirklichen. Und wenn wir die Bibel betrachten, dann sehen wir das immer und immer wieder, dass Gott so handelt. David war der von Gott eingesetzte König Israels. Sein Sohn Absalom kam, rebellierte gegen ihn und stürzte sich ins Unglück. Er wurde getötet. Aber es war nicht er, der getötet hatte oder getötet wurde. Er hat sich eigentlich selbst getötet durch seine Rebellion. Er wurde gerichtet. Adonia, auch ein Sohn Davids, wollte das Königtum an sich reißen, als David alt war. Es sollte eigentlich Salomo werden. Mit seiner Rebellion zerstörte er sich selbst und riss noch einige mit sich in die Tiefe. Wir können auch sehen, wie es anders geht. David rebellierte nicht gegen Saul, obwohl er schon die Salbung Gottes durch Samuel hatte. David ehrte es, dass Saul der König war, obwohl Saul ein furchtbarer König war, der viel falsch machte. Aber David überließ das Gericht demjenigen, der noch über Saul steht. In Judas lesen wir in Versen 8 bis 11: Desgleichen sind auch diese Träumer, die das Fleisch beflecken, die Herrschaft aber verachten und Majestäten lästern. Michael aber, der Erzengel, da er mit dem Teufel stritt und mit ihm redete über den Leichnam Moses, wagte er, das Urteil der Lästerung nicht zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, davon sie nichts wissen, was sie aber natürlich erkennen, wie die unvernünftigen Tiere, darin verderben sie. Weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinnes willen und kommen um in dem Aufruhr Koras. Hier sehen wir, dass sogar Michael, der Erzengel, der Krieger Gottes ist, der eigentlich über den Teufel stehen könnte, könnte man ja sagen, weil der Teufel ja gefallen ist, es nicht wagt, den Teufel zu lästern. Und wie dumm ist es, wenn wir lästern? Und welches Urteil spricht die Bibel über uns? Fünfte Mose 32. Mein ist die Rache und die Vergeltung. Zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird, denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe und ihr Verhängnis eilt herbei. Denn der Herr wird sein Volk richten und er wird sich über seine Knechte erbarmen. Römer 12, 19. Rächt euch nicht selbst, meine Liebsten, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Die Geschichte von Korah zeigt uns, was der gerechte Zorn Gottes bewirkt. Und eine Sache, die ich schon sehr oft gehört habe, ist: Was ist eigentlich mit Jesus? War Jesus nicht auch ein Rebell? War er nicht so ein Revolutionärer? Und ich habe schon einige Vorträge und Kurzpredigten gehört, wo das gesagt wurde: Ja, Jesus war ein Rebell. Er lehnte sich gegen die herrschenden Autoritäten auf, gegen die Elite. Er wollte eine neue Ordnung einführen. Aber wenn wir die Realität betrachten, Jesu Leben, dann sehen wir, dass Jesus nicht über andere gelästert hat oder zum Aufstand aufgerufen hat. Jesus fordert uns sogar dazu auf, dass wir Autoritäten gehorchen sollen, unter denen wir stehen. Matthäus 22, 21 beispielsweise. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Außerdem dürfen wir eine Sache nicht vergessen. Die eigentliche Realität war, dass Jesus die höchste Autorität ist und damals auch war. Er ist der echte Herrscher der Welt und in der göttlichen Ordnung weit über jeder weltlichen Macht. Wenn überhaupt, dann hätten sich eigentlich diese Autoritäten ihm fügen müssen. Aber auch Jesus hatte eine Autorität oder hat eine Autorität, den Vater. In Philipper 8 heißt es: Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Jesus hat sich selbst erniedrigt. Er dachte nicht dran zu rebellieren gegen den Vater, der ihn auf diesen Weg schickt. Und es heißt, wer sich selbst erhöht, also wer rebelliert, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und es kommt noch mehr. Habt ihr Jesus in unserer Geschichte entdeckt? Ich fand es so interessant, wie Mark das am Anfang gesagt hat und direkt Jesus mit der Geschichte in Verbindung gebracht hat. Und es ist so schön zu sehen, dass Jesus auch hier ist. Immer wenn Korah und seine Rotte gegen Gott vorgegangen sind und das Volk sich aufgelehnt hat, immer wenn Mose und Aaron auf ihr Angesicht gefallen sind, immer dann war es Jesus, der zwischen die Menschen und Gottes Zorn gegangen ist. Die Gerechtigkeit von Mose und Aaron wäre niemals ausreichend, um Gottes Zorn abzuhalten. Und die Stelle, die ich eben vorgelesen habe, aus dem 17. Kapitel, verdeutlicht das so schön. Da nahm Aaron die Räucherpfanne, wie Mose gesagt hatte, lief mitten unter die Gemeinde und siehe, die Plage hat unter dem Volk begonnen. Und er legte das Räucherwerk darauf und er wirkte Sühnung für das Volk. Und er stand zwischen den Toten und den Lebendigen, da wurde der Plage gewehrt. Jesus ist unser hoher Priester. Immer wenn du sündigst, immer wenn du dich gegen Gott auflehnst, jedes Mal läuft Jesus dazwischen, zwischen den Zorn, den gerechten Zorn des Vaters, den du sofort verdient hast, auf der Stelle tot. Und er wirkt Sühnung für dich. Er bittet für dich jeden Tag aufs Neue. Das Räucherwerk, das Sühnung erwirkt, ist sein eigenes Blut. Lasst uns doch heute anfangen, gegen unser rebellisches Herz zu kämpfen. Dass wenn wir merken, wir wollen etwas für uns, das Gott jemand anderem gegeben hat, dass wir auf der Stelle Buße tun. Dass wir nicht derjenige sind, der unsere Familie, unsere Freunde und die Gemeinde zerstört, weil wir uns nach Dingen ausstrecken, die Gott nicht für uns vorgesehen hat. Dass wir Gott bitten, unsere stolzen Herzen zu brechen und an uns zu arbeiten. Wenn Gott dir eine bestimmte Aufgabe geben will, dann wird er es führen. Vor allen Dingen, lass uns keine Rebellen sein, sondern wie Mose, wie David, wie Jesus, unsere Unzufriedenheit, unsere Verzweiflung und die empfundene Ungerechtigkeit in die Hand der höchsten Autorität legen, nämlich Gott. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Lass uns beten. Lieber Herr, ich danke dir, dass du auch heute für mich Sühnung erwirkt hast, dass du auch heute für so viele Menschen Sühnung erwirkst, die eigentlich gerechterweise von dir gerichtet werden müssten. Herr, deine Gerechtigkeit, sie wird kommen. Und wir Menschen schreien so häufig nach Gerechtigkeit und sehen unsere eigenen Schwachstellen nicht. Herr, ich möchte dich bitten, dass du mein rebellisches Herz brichst. Ich möchte dich bitten, dass du mir hilfst, nicht Dinge für mich zu wollen, die du nicht für mich vorgesehen hast. Und auch für jeden hier im Raum, dass wir uns doch an dieser Geschichte ein Beispiel nehmen, dass wir alles in deine Hand legen, Herr, und dass es bei uns zu einem Reflex wird, wenn wir Ungerechtigkeit sehen, wenn wir Missbrauch von Macht sehen, dass wir zu dir kommen, der allerhöchsten Autorität, und du wirst wirken. Ich danke dir. Amen.